Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder.
Hallo, Fia hier. Bei den Sinfonien von Gustav Mahler schwören viele ja auf die Nummern 3, 5 oder 7. Ich allerdings finde, dass nichts über die vierte geht. Ein musikalisches Kleinod voller verschrobener Effekte und gigantischer Gefühle, voller Geheimnis, Details und auch Überraschung. Dies ist eine Liebeserklärung. Am 14. November könnt ihr dieses Werk hören. Dazu gibt es noch das Stabat Mater für Soli, Chor und Orchester Opus 53 von Karol Szymanowski. Es dirigiert Edward Gardner. Aber zurück zu Mahler. Seine Sinfonie beginnt, ja, wie beginnt die eigentlich? Eingängig ist das nicht wirklich. Aber ich liebe diesen morbiden, eleganten Wiener Geist, den das Ganze atmet. So könnte auch ein Walzer aus der österreichischen Hauptstadt beginnen. Der würde dann aber anders weitergehen. Denn hier stecken wir bereits mitten in der Jahrhundertwende, wo der Walzer seine besten Zeiten bereits hinter sich hat. Und das Jahrhundertwendentiming ist auch ziemlich genau. Mahler komponierte diese Sinfonie 1899 bis 1900. Und zu dieser Zeit kann er sich bereits erlauben, Elemente, die die Musik früher zusammengehalten haben, mehr und mehr unter den Tisch fallen zu lassen und ironisch zu brechen. Das Beispiel, das ihr hier hört, kommt übrigens vom Luzern Festival Orchestra und wird dirigiert von Claudio Abbado. Es entsteht ein erster Satz, der, und dazu kommen wir dann auch noch im vierten Satz, wundervoll kindlich, aber auch ganz schön chaotisch ist. Dieser Satz, der strotzt nur so vor Ideen und Foreshadowings der drei noch kommenden Sätze, so könnte man das vielleicht zu Netflix-Zeiten sagen. Entsprechend dieser Heterogenität kommt jetzt bereits im ersten Satz die von vielen so geliebte Mahler-Sinfonie Nummer 5 ins Spiel. Denn mit der verhält es sich hier wie mit so einer Amazon-Empfehlung, also Leute, die Sinfonie Nummer 4 kauften, kauften auch die Sinfonie Nummer 5. In dieser fünften Sinfonie kommt man nämlich an der berühmten Trompetenfanfare nicht vorbei. Aber ist diese Fanfare am Ende nur Fanservice für das Publikum, das die vierte liebt? Im ersten Satz der vierten gibt es nämlich diese Stelle. Ich glaube, euch ist die Ähnlichkeit auch aufgefallen. Der zweite Satz. Alles ganz schön grotesk hier. Und auch diese Geige, die klingt irgendwie verzerrt und seltsam, irgendwie verquer. Das liegt daran, dass sie verstimmt ist. Und das verfremdet den Klang des Instruments. Jetzt haben wir hier statt Konzertgeige eine archaische, anarchische und schalkhafte Fiedel. Und gespielt wird die hier von Kolja Blacher. Ganz gegensätzlich allerdings beginnt der dritte Satz. Das hier, das ist die perfekte Ruhe. Ist das nicht wunderschön? Vor vielen Jahren, als ich in der 12. Klasse war, da habe ich diese Sinfonie mit meinem Jugendorchester gespielt. Am Anfang einer Probe, für die genau diese Stelle auf dem Plan stand, kam der Dirigent in den Probensaal und sagte zu uns, packt mal die Instrumente wieder ein, wir gehen in den Wald. Und dann standen wir da in einem Wald, irgendwo zwischen Bielefeld und Oerlinghausen. Und danach hatten wir alle ein bisschen besser verstanden, wie sich unser Dirigent diese Stelle vorgestellt hatte. Und dann neigt sich das Idyll dem Ende. Aber nicht irgendwie, sondern so Jahrhundertwende abgründig wie nur irgendwie möglich. Der schicksalsschwere und herzzerreißende Maler, der hier im Jahr 1900 eigentlich noch gar nicht ahnen kann, welche Krisen ihm noch bevorstehen. Dieser dritte Satz ist ein Satz der Höhepunkte, die euch alle zu zeigen, würde aber komplett den Rahmen dieser Folge sprengen, denn Malers Höhepunkte leben davon, dass er die über eine lange Zeit langsam aufbaut und nach immer mehr Spannung hinzufügt. Wie so ein Luftballon, der immer weiter aufgeblasen wird, bis man es kaum noch aushalten kann. Ja, und dann noch weiter. Und irgendwann entlädt sich all diese Spannung. Und wie Mahler solche Dramaturgien gestaltet, ist einfach unfassbar gut. Nur das Entladen an sich kann da den emotionalen Effekt nicht im Ansatz transportieren. Dazu muss man wirklich den gesamten Prozess miterleben. Bei der Aufnahme, die ihr hier gerade hört, grinst der alte Claudio Abbado, der Dirigent, bei dieser Stelle bis über beide Ohren. Bei dem vierten Satz singt tatsächlich eine Sängerin mit. Der Text ist entzückend, kryptisch, kindlich und irgendwie ganz entrückt. Wir genießen die himmlischen Freuden, drum tun wir das irdische meiden. Aber ungebrochen bleibt das natürlich nicht. Dafür ist dieser vierte Satz viel zu kindlich, impulsiv, leidenschaftlich. Wer von euch übrigens mehr über dieses musikalische Wunderwerk der vierten Sinfonie erfahren möchte, dem empfehle ich ein Video auf YouTube. Der amerikanische Komponist und Dirigent Leonard Bernstein erklärte einem Saal voller Kinder anhand dieser Sinfonie, wie Gustav Mahler so getickt hat. Das ist ein wundervoller Vortrag, der auf gar keinen Fall nur für Kinder interessant ist. Lassen wir also Leonard Bernstein das Schlusswort hier zur vierten.
When Mahler is sad, it's a complete sadness. Nothing can comfort him. It's like a weeping child. And when he's happy the way a child is, all the way. That's one of the keys to this Mahler puzzle. He is like a child. His feelings are extreme, exaggerated, like young people's feelings. Once you understand that secret of his music, the voice of the child, you can really love his music.
Weiter geht es mit Szymanowskis Stabat Mater, also einer Vertonung eines Textes über die Jungfrau Maria, wie sie unter dem Kreuz um ihren Sohn trauert. Ich habe ja eben schon angedeutet, dass Mahler zum Zeitpunkt der Komposition seiner vierten die schwersten Krisen seines Lebens noch vor sich haben sollte. Komponiert in den Jahren 1925 bis 1926, widmet sich jetzt auch der polnische Komponist Karol Szymanowski in dem Werk den Themen Leid, Tod, Trauer und Erlösung. Das Stück entstand nämlich im Gedenken an seine früh verstorbene Nichte und steht im Zeichen einer sehr schweren Zeit, in der Szymanowski eine neue Form von Spiritualität suchte. Musikalisch findet Szymanowski hier zu sich selbst. Das Werk klingt nach einer eindrücklichen Mischung aus archaischen, alten, geistlichen und aus modernen Klängen. Szymanowski wendet sich vielleicht vom atheistischen Europa ab, hin zu dem Beginn einer folkloristischen und spirituell geprägten polnischen Musik. Szymanowskis Requiem wird zum doppelten Abschied. Zum Abschied von seiner geliebten Nichte, aber auch zum Lebewohl an eine ganze Epoche. Die europäische Moderne neigt sich nämlich nach dem Ersten Weltkrieg ihrem Ende entgegen. Aber dieser Abschied geschieht nicht still und leise. Nee, es ist auch ein letztes großes Aufbäumen, eine letzte große Entrückung. Tolles Werk, das sich wie eine Art Fortsetzung an die Geschichte fügen wird, die in Mahlers vierter Sinfonie erzählt wird. Am 14. November erklingen diese beiden Werke in der Berliner Philharmonie. Um 20 Uhr geht es los und dann erwartet euch ein himmlisches Leben, wie es in Mahlers Sinfonie noch ganz kindlich heißt und dann bei Szymanowski in seiner ganzen erwachsenen, tragischen Tragweite eingefärbt wird. Ich gehe jetzt Mahler hören. Bis zum nächsten Mal.